Dit ist Brandenburg,
der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
Ich, Katharina Schmidt, stehe jetzt hier mit Nancy Waldmann. Das ist die Reporterin bei der Märkischen Oder-Zeitung für Polen und die Grenzregion. Und wir stehen jetzt in Frankfurt-Oder vor dem Klärwerk. Und das Geräusch im Hintergrund ist dieses Klärwerk. Und Nancy, was sieht man denn hier?
Ja, man sieht eigentlich nicht so viel. Einen hohen Zaun, so ein Wirtschaftsgebäude mit Treppen. Aber ich war ja schon mal drin, habe es mir zeigen lassen und weiß, was drin ist. Die Treppen werden gesäumt von, oder die säumen die sogenannte Schnecke. Das ist so eine Vorrichtung, die das einlaufende Abwasser aus ganz Frankfurt, aus allen Bädern, Toiletten und teilweise auch Betrieben sammelt. Und hier läuft es eben hin und wird nach oben transportiert mit allem Müll, der da drin schwimmt.
Und wie klärt diese Schnecke das Abwasser aus Frankfurt?
Ja, diese Schnecke selbst klärt nicht. Die transportiert nur das Wasser mit dem ganzen Schmodder einige Meter nach oben, damit es von dort aus weiter geklärt werden kann. Das Wasser durchläuft ja dann in Kläranlagen solche verschiedenen großen Becken aus Beton, so runde und viereckige Becken, damit sie das nicht irgendwie hochpumpen müssen. Wird es nur am Anfang hochtransportiert und dann läuft es Schritt für Schritt von einem Becken ins nächste. Und dabei werden erst der grobe Dreck und dann auch bestimmte chemische Substanzen rausgefiltert.
Und wir stehen jetzt hier, weil heute soll es ja im Rahmen unserer Serie zum Fischsterben in der Oder, soll es ja um Abwassereinleitungen gehen, da diese ja mit verantwortlich gelten für das massenhafte Fischsterben im vergangenen Jahr. Und wir schauen uns heute an, einerseits, wie das in Deutschland geregelt ist, industrielle Abwassereinleitungen sowie den Regularien als auch Verstöße. Und dann schauen wir auch noch nach Polen, wie das dort geregelt ist. Und Nancy, du hast ja auch speziell im Rahmen deiner Recherchen für das Fischsterben an der Oder, hast du auch zu dem Klärwerk in Frankfurt-Oder recherchiert. Was hast du diesbezüglich rausgefunden?
Also das Klärwerk hier in Frankfurt war so mein erster Anlaufpunkt, weil ich mir einfach mal ein Klärwerk von innen ansehen wollte, um Zugang zu diesem Thema zu finden. Und das Klärwerk befindet sich ja auch direkt an der Oder und gehört zu einem von 6 Betrieben an der Oder, die direkt in die Oder einleiten dürfen. Die haben auch eine Erlaubnis dafür vom Landesumweltamt. Das hier ist ja die kommunale Abwasseranlage, also keine Industriekläranlage. Da sind ja alle Abwässer drin, von der Motz, alles landet hier. Ne? Und ich glaube, das war auch nach dem Fischsterben für viele Menschen, also sowohl in Polen besonders, aber auch hier habe ich mir auch schon sagen lassen, so ein bisschen so eine Erkenntnis, okay, also in unsere Flüsse wird ja Abwasser eingeleitet, es wird geklärt und dann da eingeleitet. Erst wird das ganze grobe Zeugs rausgefiltert, ich habe es ja gesehen alles, was da so alles drin schwimmt, ne? Binden, Tampons, kann man sich vorstellen, anderer Fiedermüll. Es gibt auch eine klitzekleine Ausstellung von gesammelten Dingen, die mal rausgefischt wurden hier, die ein bisschen besonders waren. Autoschlüssel, sogar eine kleine Pistole war da sogar dabei, gefahren. Erst wird eben der Müll rausgefiltert, dann gibt es einen extra Sandfang, dann wird der Sand rausgefiltert. Es wird möglichst viel aus dem ganzen Abwasser extrahiert, auch um es wieder zu verwenden, ne, an Stoffen. Also auch, es gibt dann weitere Klärbecken, da wird dann Klärschlamm nochmal, der setzt sich ab und dieser Klärschlamm wird dann auch nochmal in extra Behältnissen durch Bakterien. Bakterien arbeiten dann daran und sorgen dafür, dass dort Stoffe zersetzt werden. Dieses Klärwerk, das habe ich auch so mitgenommen von den Leuten, die es mir hier gezeigt haben, von den Mitarbeitern, die haben schon eine extrem wichtige Aufgabe. Die Leute fühlen sich aber oft nicht so gesehen in dieser Aufgabe.
Hat denn diese Nachricht über das Fischsterben, dieses Ereignis, hat das auch im Klärwerk was verändert?
Ja, da haben alle, die ich hier besucht habe, die haben natürlich sich kurz überlegt, ob das jetzt mit ihnen zu tun hat. Die haben an ihren Abläufen geguckt, ob da irgendwie Fische sterben. Das war in der Regel eher so, dass die Fische an den Abläufen von Kläranlagen Zuflucht gesucht haben vor dem von der Alge vergifteten Wasser im Hauptstrom. Dann kam dieses Thema Salz auf, dass ja die Alge, die in der Oder geblüht hat, die bildet sich ja eigentlich in salzigen Gewässern. Die Oder ist ja ein Süßwasserfluss, aber es kommen trotzdem Salze in den Fluss. Und von den Substanzen, mit denen sich die Kläranlagenbetreiber hier so beschäftigen, ist eigentlich Salz bis jetzt nicht so ein wichtiges Thema gewesen. Die Kläranlagen haben ja natürlich hier ein automatisches Monitoring und messen alle möglichen Werte permanent. Die messen auch die Leitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit. Das ist so ein Parameter, den man sehr leicht messen kann im Wasser für die Salzkonzentration. Und die war sehr hoch letzten Sommer. Während des Fischsterbens war hier bei uns in der Grenzoder ungefähr, in der Messstelle Frankfurt-Oder, 1900 Mikrosiemens pro Zentimeter. Das ist die Einheit für diese Leitfähigkeit. Die war da extrem erhöht. Also eigentlich sollte sie so bei 1000 Mikrosiemens pro Zentimeter sein. Die ist heute, habe ich mal nachgeguckt, bei 1400 Mikrosiemens pro Zentimeter. Das ist immer noch viel. Und das Abwasser selbst, was aus der Kläranlage im geklärten Zustand dann in die Oder läuft, hat, haben sie mir gesagt, hier 1100 bis 1200 Mikrosiemens.
Und warum Salz problematisch ist, könnt ihr in den ersten beiden Folgen zum Fischsterben nachhören. In Folge 81 hatten wir uns ja angeschaut, was seit dem massenhaften Fischsterben vor einem Jahr geschehen ist. Und in Folge 82 haben wir uns der Verursacherin, der Goldalge, gewidmet. Ich stehe jetzt mit Nancy auf so einem Beton. Vorsprung an der Oder, am Oderufer, hinter uns die Kläranlage, und auf diesem Betonvorsprung, der senkt sich so schräg ab und davor ist ein Gitter und aus diesem Gitter tritt Wasser aus, schaumig, das so langsam in die Oder übersickert. Was ist denn das hier, Nancy?
Das ist der Abwasserablauf von der Kläranlage hier. Also das ist das geklärte Abwasser, was nach den ganzen verschiedenen Klärprozessen im Klärwerk hier durch ein unterirdisches Rohr in den Fluss läuft. Im letzten Jahr waren das 4,2 Millionen Kubikmeter. Komische Zahl, also ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Ich habe es so ein bisschen runtergerechnet, also am Tag sind es ungefähr 11.500 Liter, die hier reinlaufen an geklärtem Abwasser. Das ist, hat jetzt hier schon mehrere Klärstufen passiert und auch mehrere Schönungsteiche durchflossen. Ja, das ist eigentlich klares Wasser erstmal, aber natürlich kein Regenwasser, es hat nicht diese Qualität. Es sind schon immer noch einige Rückstände drin. Hundertprozentig kann man die Dinge nicht rausfiltern, wurde mir gesagt. Also es bleibt immer ein kleines bisschen zurück.
Du hast dich ja in deiner Recherche zum Fischsterben in der Oder, hast du dich ja eben auch mit industriellen Abwassereinleitungen beschäftigt. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt von einer kommunalen Einrichtung, aber du hast dich mit auch der Industrie beschäftigt. Und wie das in Deutschland geregelt wird, dazu habe ich mit einem Experten vom Umweltbundesamt näher gesprochen, der uns erklärt, wie das in Deutschland geregelt ist. So, jetzt sitze ich hier bei Michael Suhr vom Umweltbundesamt. Er ist Umweltingenieur und gehört zur nationalen Koordinierungsstelle für die Industrieemissionsrichtlinie. Genauer genommen gehört er zum Fachbereich, der unter anderem die Anforderungen an die Abwasserbehandlung in Deutschland erarbeitet. Hallo Herr Suhr, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Zunächst erst einmal ganz allgemein, wie werden denn Industrieabwassereinleitungen in Deutschland reguliert?
In Deutschland werden Einleitungen in Gewässer nach einem zweistufigen Verfahren vollzogen. In einer ersten Stufe wird sichergestellt, dass die Abwassereinleitung dem Stand der Technik entspricht. Das heißt, die Maßnahmen getroffen werden, die verfügbar sind, technisch und ökonomisch. In genereller Hinsicht. Und im zweiten Schritt guckt man dann, ob das aufnehmende Gewässer diese Schadstofffracht verträgt. Das heißt, sich das ausreichend verdünnt, ohne dass irgendwelche Gewässerorganismen oder auch die Qualität des Wassers allgemein zu sehr darunter leidet. Wenn dies beides zutrifft, das heißt, der Stand der Technik eingehalten ist und der Schutz des Gewässers sichergestellt ist, bekommt der Einleiter eine Erlaubnis. Und dann darf er zum Beispiel Industrieabwasser einleiten.
Und was bedeutet Stand der Technik? Richtet sich das nach der Branche?
Genau, der Stand der Technik wird in Deutschland für die wichtigsten Industrie- und Gewerbesorten getrennt festgelegt. Das heißt, zum Beispiel gibt es einen Stand der Technik für Brauereien, für Molkereien, für Textilbetriebe, oder für irgendwelche Kraftwerke, Kühlwassereinleitungen und so weiter. Das heißt, für jede Branche liegen spezifische Maßnahmen und Grenzwerte fest, die der Einleiter einzuhalten hat und die die Wasserbehörden überwachen.
Es gibt also keine Abwassereinleitung ohne Erlaubnis in Deutschland.
So ist es. Man könnte auch ganz einfach sagen, jede Einleitung in ein Gewässer ist verboten. Es sei denn, sie ist erlaubt. Jede Einleitung in ein Gewässer, sei es von einem Industriebetrieb, sei es von einer kommunalen Kläranlage, bedarf einer Erlaubnis. Wenn man diese nicht hat, macht man sich strafbar bei der Einleitung.
Wie werden denn die Abwassereinleitungen überprüft?
Grundsätzlich gibt es bei Industrieeinleitungen eine zweistufige Kontrolle. Die eine ist jetzt mal die Eigenkontrolle der Betriebe. Das heißt, jeder größere Industriebetrieb misst regelmäßig, normalerweise täglich, sein abgeleitetes Abwasser und muss die Ergebnisse vorhalten in einem Betriebstagebuch und teilt sie dann in regelmäßigen Abständen der Behörde mit, die das überprüfen kann. Also erste Stufe Selbstüberwachung, zweite Stufe behördliche Überwachung von außen. Das heißt, da kommt dann ein Messtrupp, nimmt eine Probe, bestimmt sie in ihren Labors und vergleicht sie mit den zulässigen Grenzwerten. Bei Verstößen beginnt das mit entsprechenden Kosten, die man dafür bezahlt, in Abhängigkeit von den Überschreitungen. Und unsere Wassergesetze würden vorsehen, dass je nachdem, wie sich der Einleiter verhält, im schlimmsten Fall dann auch die Einleitung zu unterbleiben hat. Das heißt auf gut Deutsch, der Betrieb darf nicht mehr einleiten und das heißt dann, der Betrieb muss seine Tätigkeit einstellen. Mhm. Also die Instrumente sind vorhanden und ich würde jetzt mal sagen, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle diese Kontrolle und auch Sanktionierung, wenn erforderlich, in Deutschland keine Defizite aufweist, sondern das funktioniert.
Welche Behörde ist jetzt für die Überprüfung zuständig?
Wir sagen dazu verwaltungsmäßig Vollzug. Das heißt, die Umsetzung der Anforderungen liegt bei den Ländern. Also das wäre zum Beispiel Brandenburg oder Berlin. Und innerhalb dieses Bundeslandes gibt es dann verschiedene Wasserbehörden, die in der Regel näher an dem Einleiter sind als irgendein weit entferntes Ministerium. Und die Zuständigkeiten in Deutschland sind dann ziemlich kompliziert verteilt. Man kann also sagen, je größer der Einleiter, je höher die Behörde und eher untere Behörden, wie wir sagen, untere Wasserbehörden würden dann eben vielleicht etwas kleinere Einleiter überwachen. Das ist aber flächendeckend sichergestellt. Zudem gibt es auch noch ein sehr umfangreiches Messnetz. Das heißt, in allen wichtigen Gewässern in Deutschland befinden sich Messstellen in Bezug auf den Durchfluss, also der Pegelstand, aber auch in Bezug auf die wichtigsten Wasserqualitätsparameter über den zum Beispiel chemischen Zustand, sodass hier, wenn hier Unregelmäßigkeiten auftreten, dann würde das nach einer gewissen Zeit auffallen.
Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind ja nur 8% der Gewässer in einem sogenannten ökologisch guten Zustand. Wie geht das denn mit diesen eigentlich streng gefassten Kontrollen zusammen?
Nun, es ist ja kein Geheimnis, dass in Deutschland wir in der Vergangenheit sehr viele Flüsse begradigt haben. Das heißt, der Flusslauf, das Flussbett entspricht nicht dem guten ökologischen Zustand. Das heißt, hier liegt eine sehr große Aufgabe vor den Gewässerschützern, die auch sehr viel Geld kostet und die sich nur über im Grunde Jahrzehnte beheben lässt. Erst dann könnte man tatsächlich von einem guten Zustand sprechen. Zudem muss man sagen, haben wir auch mit bestimmten, man könnte sagen, sowas wie Altlasten zu kämpfen, weil in den Sedimenten von Flüssen haben sich aus der Vergangenheit Schadstoffe angereichert, die sich manchmal sukzessive lösen oder lösen können und dann würde man sie messen. Und wenn man sie misst, dann für einen Parameter nur, dann gilt der chemische Zustand als nicht gut. Und insofern würde ich sagen, ist das Bild etwas schief. Aber richtig ist, dass wir hier durchaus noch Hausaufgaben haben. Aber die Zahl 8% oder 9% mögen es sein, die nur den guten Zustand erreichen, suggeriert, dass wir jetzt hier lauter vergiftete Gewässer haben. Das ist also nicht der Fall. Da ist ein sehr großer Teil zurückzuführen. Man könnte auch sagen, auf diese Form und ein natürliches Gewässer, wie Sie vielleicht wissen, meandriert so vor sich hin, hat ein Gewässerbett, Überschwemmungsflächen und häufig auch irgendwelche Sandbänke und davon kann man ja bei vielen Flüssen nicht reden.
Und welche Herausforderungen sehen Sie künftig hinsichtlich der zunehmenden Niedrigwasserproblematik?
Die Niedrigwasserproblematik ist ja sehr stark verknüpft mit heißen Sommertagen, mit wenig Niederschlägen. Das führt im Grunde zu einem Anheben der Wassertemperatur und einer Verringerung des Volumens, damit auch zu einer Stresssituation der Fische und aller Organismen ohnehin schon. Und manche Schadstoffe wirken sich dann ganz anders aus als ohne Niedrigwasser. Sehr bekannt sind zum Beispiel die Nährstoffe, wie zum Beispiel Stickstoff und Phosphor, die führen dann zu Algenwachstum und die wiederum, wenn die sterben, verbrauchen Sauerstoff und dadurch wird die Sauerstoffsituation in den Flüssen kritisch und es kann auch zu Fischsterben führen. Für Deutschland, würde ich mal sagen, stellt sich die Frage, die sich jetzt auch nicht ad hoc lösen lässt, Aber wenn wir weniger Wasser in den Gewässern haben, dann ist auch die Frage, ob zum Beispiel unsere kommunalen Kläranlagen unser Wasser ausreichend reinigen. Wir gehen ja normalerweise von einer bestimmten Verdünnung aus, die dazu führt, dass wir ausreichend Gewässerschutz hatten. Das hatte ich ja eingangs erklärt. Bei der Erlaubnis der Einleitung wird der Gewässerschutz geprüft. Aber wenn jetzt wir so Extremsituationen haben wie die Dürreperioden in der Folge des Klimawandels, dann kann es sein, dass zum Beispiel, nehmen wir mal eine kommunale Kläranlage, von der wissen wir, dass auch Spurenstoffe emittiert werden, das heißt Stoffe in geringer Konzentration wie Medikamente oder schwer abbaubare Reinigungsmittel oder Korrosionsmittel, die in sehr geringen Konzentrationen durchschlagen. Die würden uns normalerweise vielleicht nicht so stark interessieren, aber wenn Sie jetzt auf eine Situation treffen, wo das aufnehmende Volumen sehr gering ist, dann kann das durchaus Effekte zeigen, die wir bisher nicht zugrunde legen. Ne?
Sind denn schon neue Maßnahmen hinsichtlich des Niedrigwassers geplant?
Insgesamt kann man sagen, dass extreme Niedrigwassersituationen tatsächlich auch zur Überlegung führen, ob die Einleiterlaubnisse, die wir erteilt haben, auf diese Situation passt. Das wird derzeit in verschiedenen Stellen auch geprüft. Wo es schon eine Lösung gibt, ist zum Beispiel im Bereich der Kühlwassereinleitung, weil es eben so ist, wie ich vorhin schon erklärt hatte, dass wenn Sie sehr wenig Wasser im Fluss haben und es ohnehin schon warm ist aufgrund der Dürresituation, das heißt, es ist heiß, dann würde Kühlwasser den Fluss ja zusätzlich aufheizen. Und es gibt dann sogenannte dynamische Einleitererlaubnisse, wo also beispielsweise der Einleiter den Pegelstand immer erhebt und wenn er unter ein bestimmtes Niveau fällt, darf er sein Kühlwasser nicht mehr einleiten und das wiederum bedeutet, dass er im Grunde sein Kraftwerk nicht betreiben kann. Eine Situation, von der die eine oder der andere auch gehört haben mag, aus Frankreich, wo man letztes Jahr ja die Atomkraftwerke abgestellt hat, eben weil die Kühlung nicht mehr möglich war aufgrund einer durchaus signifikanten Dürresituation.
Für die Überprüfung der Einleitungen sind also die Länder verantwortlich. Und Nancy, du hast ja recherchiert, wie das in Brandenburg gehandhabt wird. Also die Länder überprüfen, die sanktionieren gegebenenfalls. Was hast du denn rausgefunden über das Land Brandenburg und die, wie das gegen Abwasser oder wie das Abwasseranleitungen überprüft bzw. dagegen vorgeht?
Also es gibt hier an der Oder 6 Betriebe, die einleiten dürfen, die eine wasserrechtliche Erlaubnis vom Landesumweltamt haben. Zum Beispiel ArcelorMittal, beziehungsweise nicht Arcelor selbst, sondern deren Kläranlage. Die Firma heißt Veo, die betreibt. Ich habe mir ja auch 2 solche Industriekläranlagen angeguckt. In Eisenhüttenstadt bei Arcelor und in Schwedt bei Leipa, bei der Papierfabrik. Das sind auch riesige Anlagen, die mindestens so groß sind wie die kommunale Kläranlage hier hinter uns. Wo noch viel spezieller gefiltert werden muss, weil da noch ganz andere Stoffe drin im Abwasser sind. Oder in dem Brauchwasser, was die zum Beispiel für die Kühlung von Stahl verwenden. Also die müssen das alles selbstständig überwachen, in erster Linie durch Messungen, durch Monitoring. Die haben ein Online-Monitoring, die haben meistens auch in der Regel auch eigene Labore, wo Wasserproben untersucht werden. Und dann gibt es noch 2 andere Instanzen, nämlich muss auch ein externes Labor, das akkreditiert ist beim Land Brandenburg für diese Untersuchungen, muss auch regelmäßig in diese Industriekläranlagen kommen und dort Proben nehmen.
Was heißt regelmäßig?
Regelmäßig heißt, also das ist in den wasserrechtlichen Erlaubnissen festgelegt, wie oft. Das ist unterschiedlich, aber ungefähr alle 2 Wochen ist es zum Beispiel in beiden Anlagen, in denen ich war, gewesen. Und dann gibt es eben noch unangekündigte Überprüfungen vom Landesumweltamt, genauer gesagt vom Landeslabor des Land Brandenburgs. Und das haben mir auch die Leute vor Ort bestätigt, dass die unangekündigt kämen und teilweise, also die prüfen das Wasser vor dem Ablauf. Ungefähr da, wo wir jetzt stehen, kurz bevor dieses geklärte Abwasser in den Fluss läuft, da wird das dann in der Regel auf seine Parameter, die in diesen Erlaubnissen festgelegt sind, untersucht.
Also Brandenburg hat demzufolge eine weiße Weste?
Ja, laut dem Landesumweltamt sieht das so aus, dass Brandenburg eine weiße Weste hat. Nein, sie haben auch, es gibt auch Überschreitungen solcher Grenzwerte, sowas kommt vor. Und im letzten Jahr kam das eben auch vor, bei 3 Betrieben. Aber es kam nicht in Bezug auf Salze vor. Interessanterweise kam es aber in Bezug auf Temperatur, gab es da Überschreitungen in Eisenhüttenstadt, auch bei einer Kläranlage. Da habe ich jetzt auch mal genauer nachgefragt, weil mich das interessiert. Ich meine, Temperatur, warmes Wasser, das ist auch ein wichtiger Faktor, der die Goldalge zum Blühen gebracht hat. gemacht hat. Insofern kann das schon eine Rolle spielen. Es muss nicht für jede Überschreitung eine Riesenstrafe bezahlt werden. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange und wie häufig solche Überschreitungen waren und wie viel überschritten wurde. Ich habe das schon so verstanden, dass die Betriebe mit den Landesbehörden da oder mit den zuständigen Behörden eben schon im ständigen Austausch sind und dass man jetzt nicht so einfach riesige Mengen einfach einleiten kann, von denen keiner was mitbekommt. Das ist nach meinen Recherchen eher nicht so zu sein. Ich meine, ich habe mich auch unter Umweltschützern und anderen Beobachtern umgehört, ob sie nicht was mitbekommen haben, wo irgendwas mit Abwassereinleitungen hier an der Oder und Brandenburg im Argen liegt, und es war nichts zu hören. Es scheint wirklich erstmal so, dass es deutlich strenger geregelt ist als in Polen.
Und auch entsprechend umgesetzt wird.
Ja, offenbar auch entsprechend umgesetzt wird. Das ist zumindest mein Recherchestand.
In unserem Nachbarland hat das Fischsterben im vergangenen Jahr ja seinen Anfang genommen, und es gibt ja tatsächlich Unterschiede zu Deutschland, was jetzt Industrieabwassereinleitungen und deren Regulierung betrifft. Dazu hast du mit dem polnischen Journalisten Bartek Sabela gesprochen, der für das Magazin Pismo zum Fischsterben und industriellen Abwassereinleitungen in Schlesien in Polen recherchiert hat. Du wiederum hast ja in Deutschland recherchiert, aber hast ihn ja auch begleitet, soweit ich weiß. Und was Bartek herausgefunden hat, beziehungsweise was du aus ihm herausgequetscht hast, Nancy, da hören wir jetzt rein.
Cześć, Bartek. Ich weiß, dass du viel Freizeit in Masuren verbringst. Die Region mit den vielen klaren Seen im Nordosten Polens. Deine Recherche war aber in Schlesien, also im Süden. Erzähl doch mal, wie die Gewässer dort aussehen.
In Schlesien ergibt sich ein völlig anderes Bild. Es ist entsetzlich. Auf meiner Reise durch Schlesien, während ich die Reportage schrieb, habe ich praktisch in jeden Fluss, jeden Bach Abwasser aus Rohren reinfließen sehen. Es gibt Flüsse, die nur schmutziges, stinkendes Wasser führen, verschmutzt von industriellen und kommunalen Abwässern. Es war wirklich erschreckend, denn ich bin den Anblick und die Art von Wasser gewöhnt, wie ich es aus Masuren kenne. Ich bin selten in Schlesien, deshalb war es ein Schock für mich.
Masur. Na Śląsku bywam dość rzadko, więc był to dla mnie szok osobiście, naprawdę. Nie zdawałem sobie sprawy, że wygląda to aż tak źle.
Okay, aber Kläranlagen gibt's in Polen schon, oder?
Funktionują oczywiście.
Klar gibt es funktionierende Kläranlagen. Aber weißt du, diese Schadstoffe in Schlesien kommen aus der ganzen Schwerindustrie und den Bergwerken. Die sind dort sehr stark konzentriert. Es gibt sehr, sehr viele Betriebe, sowie viele Städte auf engem Raum. Das schlesische Ballungsgebiet, also Katowice, Chorzów, Gleiwitz und eine Reihe weiterer Städte, hat eine große Bevölkerung.
Wie kann das denn sein, dass die Bergwerke so unbegrenzt oder scheinbar unbegrenzt viel Salzwasser in die Oder leiten können, so dass es eben dem Fluss schadet?
Że po prostu prawo jest tak skonstruowane, że pozwala na to.
Theoretisch sind im Wassergesetz und der Abwasserverordnung bestimmte Grenzwerte für die Chlorid- und Sulfatkonzentrationen und anderen Stoffen im Abwasser vorgesehen. Doch in der Praxis funktionieren diese Regelungen nicht. Es gibt darin viele rechtlich zulässige Ausnahmen, die es ermöglichen, die Grenzwerte für Betriebe und Bergwerke quasi beliebig hochzusetzen. Solche Schlupflöcher gibt es sowohl im Wassergesetz als auch in der Abwasserverordnung. Man kann annehmen, dass sie absichtlich so geschrieben sind, sodass Bergwerke, kurz gesagt, es leicht haben und nicht zu viele Umweltkosten tragen müssen. Es wird alles getan, um ihnen den Betrieb zu erleichtern, denn am Ende soll es Gewinn abwerfen. Wenn Bergwerke die Kosten selbst tragen müssten, zumindest für die Entsalzung der Abwässer, dann würden Kosten anfallen. Und das wollen die Kohleunternehmen offensichtlich vermeiden.
Gdyby kopalnie miały ponosić koszty swojej działalności, czyli chociażby odsalać zrzucane ścieki, no to wiązałoby się to z określonymi kosztami, czego spółki węglowe oczywiście chcą uniknąć.
Also in Deutschland weiß ich, da gibt es diesen Grenzwert oder Schwellenwert für Chloridsalz in Oberflächengewässern, also in Flüssen, 200 Milligramm pro Liter. Bei dieser Konzentration gilt der ökologische Zustand des Flusses als gut.
Wie ist das in Polen? Sind dann die Einleitungen an solche Werte angepasst?
Theoretisch nicht, w praktyce nie.
In der Theorie ja, in der Praxis nein. Theoretisch legt das Gesetz einen Grenzwert von 1000 Milligramm pro Liter Chlorid- und Sulfatkonzentration für Bergwerke fest. Das ist die Konzentration nach Vermischung im Flusswasser.
Nach Vermischung?
Ja. In den polnischen Vorschriften gibt es aber keine Definition darüber, was Vermischung bedeutet und in welchem Flussabschnitt das gemessen und geprüft werden sollte. In der Praxis sieht es so aus, dass die Konzentration von Chlorid und Sulfat, also Salz, das in den Fluss durch Abwasser gelangt, absolut willkürlich ist. Einige Kohlegruben haben es in ihrer Genehmigung anders geregelt. Den Rekord hält die Grube Silesia. Sie hat ein Salzgehalt von 63 Gramm pro Liter, also ein Vielfaches der Norm, genehmigt bekommen. Wobei das wiederum der Salzgehalt im Abwasser selbst ist, nicht nach Vermischung. Das Problem ist auch, dass die beiden grundlegenden Gesetze, das Wassergesetz und die Abwasserverordnung, miteinander unvereinbar sind. Absichtlich oder unabsichtlich. Sie sind so geschrieben, dass es sehr schwierig ist, Grenzwerte festzulegen. Und es ist auch sehr schwierig, den Zustand der Flüsse zu überwachen, weil diese beiden Gesetze einfach mit unterschiedlichen Messeinheiten arbeiten. In dem einen geht es um den allgemeinen Salzgehalt, in dem anderen konkret um Chlorid und Sulfat. Der eine Parameter ist in dem einen Gesetz enthalten, der andere nur in dem anderen. Die Gesetze sind also nicht kohärent. Und das erschwert die Kontrolle der Industrieanlagen, vor allem der Bergwerke.
Jedne parametry występują w jednej ustawie, drugie tylko w drugiej. One nie są spójne i skutecznie to utrudnia kontrolę zakładów przemysłowych, no głównie kopalni.
Also verstehe ich das richtig. Man kann also gar nicht sagen, ob eine Norm überschritten wurde, weil in den betreffenden Gesetzestexten die Normen mit unterschiedlichen Einheiten definiert sind.
Genau. Ein Beispiel. Die Flüsse werden überwacht und ihr Zustand wird unter anderem mit dem Parameter der elektrischen Leitfähigkeit bestimmt, der den Gehalt von Salzen im Fluss anzeigt. Die Leitfähigkeit wird in Mikrosiemens pro Zentimeter angegeben, während wir in den wasserrechtlichen Erlaubnissen Werte in Milligramm für Chlorid und Sulfate definiert haben. Und nun können wir das eine nicht wirklich mit dem anderen vergleichen, was dazu führt, dass wir zum Beispiel die Leitfähigkeit eines Flusses kennen, bevor er an einem Bergwerk vorbeifließt. Aber wir wissen nicht, wie hoch der Gehalt an Sulfat und Chlorid darin ist, weil das nicht gemessen wird. Wir sind nicht in der Lage, die Auswirkungen einer bestimmten Wassereinleitung auf den Zustand eines Flusses abzuschätzen. Es gibt überhaupt keinen Mechanismus, der es erlauben würde, die kumulativen Auswirkungen der Abwassereinleitungen auf die Flüsse abzuschätzen. Es ist ja bekannt, dass so und so viele Betriebe Abwässer in einen bestimmten Fluss einleiten. Es gibt eine Vielzahl von wasserrechtlichen Genehmigungen. Aber es besteht kein System, das die erteilten Genehmigungen in Summe insgesamt überwachen würde. Niemand analysiert die Gesamtheit der erteilten Genehmigungen.
Kommen wir nochmal zum Gleiwitzer Kanal, Bartek. Du hast ja in deinen Recherchen, die im Magazin Pismo und auch in der Motz erschienen sind, viel über diesen Kanal geschrieben und dich da viel umgehört vor Ort. Warum begann das Fischsterben jetzt eigentlich dort?
In den Kanal werden Abwässer aus vielen Industrieanlagen eingeleitet. Auch Abwässer aus Bergwerken fließen, wenn auch nicht direkt, in den Kanal. Am Kanal selbst befinden sich keine Bergwerke. Aber er hat an mehreren Stellen eine Verbindung zum Fluss Glotnitz, in den die Abwässer aus einer Reihe von Bergwerken eingeleitet werden. Auf der Karte sieht man, wie der Gleiwitzer Kanal mit der Glotnitz verflochten ist. Und die Glotnitz ist sehr stark mit salzigem Grubenwasser belastet. Der Kleiwitzer Kanal ist also so etwas wie das Epizentrum, wo sich diese ganze Verschmutzung, die aus Schlesien kommt, akkumuliert. Dazu kommt, dass es sich praktisch um stehendes Wasser handelt, was sehr gute Bedingungen für die Entwicklung von Goldalgen schafft.
Die Industriebetriebe haben ja aber Kläranlagen und müssen da ihre Abwässer aufbereiten, bevor sie sie einleiten. Du hast ja mit einer ehemaligen Mitarbeiterin sprechen können, die in so einer solchen Industriekläranlage gearbeitet hat. Was hast du denn da für einen Einblick bekommen, wie das in der Praxis aussah mit den Einleitungen, den Kontrollen und so weiter?
Es gibt viel Raum für Missbrauch. Es ist sehr schwierig, die Menge des eingeleiteten Abwassers zu kontrollieren. Im Grunde genommen ist es unmöglich, festzustellen, ob ein bestimmtes Unternehmen die Menge einleitet, die in seiner Erlaubnis steht, oder ob es zum Beispiel doppelt so viel einleitet. Schließlich gibt es keine Möglichkeit, dies zu kontrollieren, wenn WIOSH, also die Umweltbehörde, nur einmal im Jahr eine Kontrolle durchführt. Das ist ungefähr der Rhythmus, in dem Kontrollen stattfinden. Schwierig ist auch, die in den Genehmigungen festgelegten Normen bestimmter Substanzen zu überprüfen. Stellen wir uns das in der Praxis vor, so wie es auch meine Informantin erzählt hat. Wir leiten irgendwas in den Fluss, bevor jemand merkt, ein Fischer, ein Spaziergänger, bevor der die Umweltbehörden benachrichtigt, bevor diese dann vor Ort ist, ist ja schon viel Wasser in die Oder hinuntergeflossen. Und wenn es dann noch an einem Wochenende ist und bei Regenwetter, das ist noch einfacher. Es ist also schwierig, einem bestimmten Unternehmen eine über den Normen liegende Abwassereinleitung nachzuweisen. Und das ist leider häufig in Polen der Fall. Es gab sehr viele Fälle vergifteter Flüsse, nicht nur die Oder, bei denen kein Verursacher benannt wurde, obwohl oft jeder wusste, wer der Schuldige war. Aber es ließ sich nicht beweisen.
Was muss sich denn deiner Meinung nach jetzt zuerst in Polen ändern?
Natomiast to, co bezwzględnie wymaga zmiany, to jest polskie prawodawstwo, które jest niestety kompletnie dysfunkcyjne i kompletnie dziurawe.
Ändern muss sich unbedingt die polnische Gesetzgebung, die völlig dysfunktional und voller Lücken ist. Und tatsächlich ist sie für die pathologische Situation verantwortlich. Denn natürlich agieren die Unternehmen in einem vom Staat definierten rechtlichen Umfeld. Jede Maßnahme zum Schutz der Umwelt ist kostenpflichtig. Wenn Maßnahmen nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, setzen die Firmen sie nicht um. Hier ist der Staat in der Pflicht, die Gesetzgebung zu korrigieren. Und wir als Gesellschaft stehen in der enormen Verantwortung, diese Gesetzesänderungen gegenüber Regierung und Behörden zu erzwingen. Wer auch immer regieren wird, sei es die aktuelle Regierungspartei oder eine andere.
Ja, schöne
Grüße nach Warschau. Bartek und ich haben dieses Gespräch per Videochat geführt. Wir haben uns auch mal in Schlesien getroffen und waren zusammen unterwegs. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an den Journalism Fund Europe für die finanzielle Unterstützung unserer gemeinsamen Recherchen. Bartek hat daran mehrere Monate gearbeitet und er wurde auch unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Die Ergebnisse sind erschienen in der Juli-Ausgabe des Magazins Pismo und in mehreren Beiträgen im Juli und August in der MOZ.
Auch von mir vielen Dank, Nancy und Bartek, dass ihr die aktuelle Situation in Polen zu Industrieabwassereinleitungen so prägnant heruntergebrochen habt. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wir hatten ja schon erwähnt, dass die Recherchen gefördert wurden, aber die 4 Podcast-Folgen, die ihr im August jetzt zum Fischsterben hört, wurden auch gefördert, und zwar von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, kurz MABB. Vielen Dank dafür. Und Nancy, zum Schluss zurück zu Frankfurt-Oder und zu Brandenburg. Wir stehen ja immer noch an der Oder, wo die Kläranlage ihr geklärtes Wasser einleitet. Wird hier in unserem Bundesland über Anpassung der Grenzwerte und Regulierungen angesichts der neuen Situation neu nachgedacht?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Forderung, die der Umweltminister Axel Vogel in die Bundeskonferenz der Landesumweltminister eingebracht hat. Und die haben das auch beschlossen, dass Abwassereinleitungen nochmal speziell überprüft werden im Zusammenhang mit niedrigen Wasserständen im Sommer und eventuell reduziert werden müssen. Das ist ein sehr heikles Thema, weil das sozusagen, es bedeutet ja, okay, im Sommer, Wenn dann vielleicht wochenlang die Oder viel zu wenig Wasser führt oder auch andere Flüsse, ja, dann dürft ihr eben nichts mehr einleiten oder nur noch viel weniger einleiten. Und das ist einfach ein Problem eigentlich für die Kläranlagen, weil die, ich habe ja auch die darauf angesprochen.
Also in Frankfurt-Oder?
In Frankfurt-Oder zum Beispiel, aber auch in Eisenhüttenstadt. Die haben eigentlich keine Möglichkeiten, dieses Klärwasser erstmal zu sammeln und dann irgendwann später abzuleiten. Die haben kein Dosierungssystem. Solche Kläranlagen, die funktionieren mit ihren ganzen Bakterienanlagen, die brauchen so ein ständiges Betriebslevel. Und wenn man die auf einmal stoppt, dann funktioniert nichts mehr. Das ist schon ein Problem. Also man könnte dann nur riesige Rückhaltebecken bauen. Da habe ich auch gefragt beim Landesumweltamt, wie wollen Sie das erreichen mit Rückhaltebecken? Und dann haben sie gesagt, nee, das sehen sie nie als realistische Option. Eigentlich muss man dann die Produktion runterfahren. Und wenn man fordert, in Polen, die Bergwerke müssen ihre Einleitung stoppen, dann heißt das eigentlich für die Bergwerke und für die Gruben, sie müssen ihre Produktion stoppen und die Zechen volllaufen lassen, weil dann dieses Wasser da drin steigt. Einfach mal an den Einleitungen zu schrauben, ist nicht ganz einfach.
Vielen Dank, Nancy, dass du mich an einen deiner Rechercheorte mitgenommen hast und du dein Wissen mit uns auch geteilt hast. In der nächsten und letzten Folge zu unserer kleinen Serie zum Fischsterben hören wir uns noch einmal wieder, um auf die deutsch-polnischen Verhältnisse zu blicken. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und Feedback schickt ihr wie immer an podcast@mots.de. Bis zum nächsten Mal.
Dit
ist
Brandenburg.
Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.